Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jawohl, und die beiden Schiffschaukelbremser, hallo Freimarkt, lässt grüßen, wir grüßen euch zur Folge 255, Earning by Doing. Und wie es nicht anders sein könnte, hat sich diesen Titel selbstverständlich unser aller heißgeliebter Ministry of People Finding ausgedacht. Mein lieber Thomas, ich begrüße dich.
Hallo Jan, hallo alle.
Ja, wie geht's? Du bist quasi frisch, fromm, fröhlich, frei, kurz vor Arbeit um diese unchristliche Uhrzeit. Wir haben es nämlich für alle da draußen, die das nicht hundertprozentig nachvollziehen können, jetzt ungewohnterweise Montagabend, 8:45 und damit gleichzeitig
Digga, du bist schon falsch. Nach meinen Recherchen ist heute schon Dienstag.
Du hast recht, natürlich. Du hast gut recherchiert und ich wollte dich nur testen.
Ja, weißt du, woran ich das aber gemerkt habe? Ich habe das daran gemerkt, dass im Fernsehen läuft irgendein komischer Fußballwettbewerb, der bei uns nur einmal im Jahr stattfindet.
Ja, viele Wege führen nach Rom, da wollte ich nämlich auch hinüberleiten, bloß der Montag passte nicht so ganz. Vielen Dank, dass du die Kohlen aus dem Feuer geholt hast,
mein Freund. Wer hat denn hier Nachtschichten? Ja, es liegt natürlich alles an der Zeitumstellung.
Ja, selbstverständlich. Und daran, dass ich schon gearbeitet habe.
So, wir in Parallelwelten unterwegs sind. Genau. Ja, fußballerisch galt das auch so ein bisschen, ne? Es ist ja, man kann ja auch ein bisschen durch den Tüdel kommen. Wir haben schon am Freitagabend gespielt und man muss ja sagen, es ist ja so immer schon geil, wenn Werder am Freitagabend mit einem Sieg ins Bundesliga-Wochenende startet und man sich einfach zurücklehnt, die Füße hochlegt und den imaginären Eimer Popcorn auf den Schoß hat und sich dann mal anguckt, was die anderen so machen.
Genau. Anderen beim Scheitern zugucken.
So, dieses Wochenende war es ja noch geiler, man konnte das ja noch eine Stunde mehr machen.
Ja, sogar. Ja, das stimmt wohl. Ja.
Ne? So, und deswegen habe ich mir einen Wecker gestellt, dann in der Nacht, um 2 Uhr die Uhr angehalten, eine Stunde und in diese eine Stunde mich nur gefreut über die, nein, habe ich nicht. Aber gut, es hat gereicht, um Montag und Dienstag zu verwechseln. Jetzt sind wir da, anders als im Pokal.
Ja, und da laufen nämlich gerade die Spiele und wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, der HSV ist eine Runde weiter, Hertha ist eine Runde weiter, Wolfsburg ist gegen Holstein Kiel rausgeflogen und ja, Frankfurt und Dortmund sind gerade in der Verlängerung.
Ja, wie peinlich, ne, ja, für echt, Wolfsburg und so. Das ist ja dieses Pokalausprivileg, nenne ich das
Wirkliche Profis scheiden in der ersten Runde aus.
So, und lachen dann über die anderen, die es dann nicht schaffen.
Genau, ne? Super.
Okay, wir wollen nicht die alten Wunden wieder aufreißen, die alten Traumata mit Bielefeld. Es tut so weh. Nee, es tut gar nicht mehr so weh. Das könnte sogar zu einem kleinen Vorteil werden zumindest. Also wenn man überhaupt einen Pokal ausscheiden in der ersten Runde irgendwann mal als Vorteil werten kann, dann vielleicht gerade jetzt. Ne? Ja. Denn dazu später in der Folge mehr. Wir wollen auf Union zurückgucken. Ja. Da haben wir einiges abzugleichen, auch was unsere eigenen Hot Takes und Calls angeht. Ja, wir hatten ein paar Treffer, aber auch bei ein paar Sachen lagen wir ziemlich daneben. Aber wir können grundsätzlich schon mal festhalten, ganz zu Anfang, der Titel der letzten Folge, der ja auch so ein bisschen als Aufforderung gemeint war, als kleinen Schubser, keep it simple, das ist weitgehend auch so gekommen. Das fand ich schon mal gut.
Das hat funktioniert, da haben sie auf uns gehört, kann man sagen.
Ja.
Wenn auch in einer leicht anderen Konstellation.
Und weswegen ich diesen wirren Monolog eigentlich begonnen hatte. Ich wollte eigentlich sagen, wir spielen dann ja am Samstag in Mainz Bundesliga schon wieder. Also für uns eine sehr lange Woche. Mainz hat jetzt morgen nochmal DFB-Pokal, haben ja auch Conference League und so weiter und gehen schon so ein bisschen auf den Zahnfleisch. Und da wollen wir nochmal reinpieksen.
Nur mal so, nur für uns beiden hübschen Pfarrerstöchter hier, ne? Ja. Soll ich eigentlich sowas wie einen Torticker machen?
Ja, weiß ich nicht, weil jeder, der das hört, sagt ja, langweilig, der weiß es dann ja schon.
Das stimmt, aber über das St. Pauli-Tor, was gerade in der zweiten Minute gefallen ist, können wir uns freuen.
Oh ja, da kann ich mich mal eben drüber freuen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier läuft noch nebenbei Second, Third, Fourth Screen.
Ja, ich kenne doch meine Pappenheimer.
Frankfurt gegen Dortmund ist in der Verlängerung, zweite Halbzeit Verlängerung. Lange Rede, kurzer Sinn, lass uns über Union sprechen. Du warst im Stadion und ich möchte als erstes mal wissen, die Sportschau hatte eine Zusammenfassung gebracht schon am Freitagabend und hatte wirklich mit wunderschönen Bildern vom Osterdeich, wie geil das Stadion aussah, so beleuchtet und wirklich schön romantisch angetextet. Einer der schönsten Standorte im deutschen Fußball. Blablabla. Du warst im Stadion und es gab die neue Beleuchtung, oder? Diese neuen grünen Flutlicht-Dings. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Nö, meine ich. Ich war, glaube ich, der einzige Werder-Fan von 42.000, der beim Tor von Marco Grüll mit nacktem Oberkörper und krebsrotem Kopf über der Balustrade im Oberrang hing und Werder Bremen verflucht hat. Sie machen jetzt tatsächlich ein Stück Fußballkultur wurde im Weserstadion begraben am Wochenende. Sie machen jetzt tatsächlich diese peinliche Lichtdisco nach Werder-Toren. Wie in Wolfsburg, wie in München und ich könnte gelinde gesagt kotzen.
Auf Entschuldigung. Wolfsburg. Da kommen, muss ich immer noch die Kotze runterschlucken, da kommt doch dann dieses Wolfsgebrüll und diese...
Ja, aber vor allem wird dann das Licht so runtergedimmt und dann gibt es halt so grün-weiß, grün-weiß, grün-weiß. Es ist einfach exakt das Wolfsburg-Feeling.
Boah, du hattest nicht im Weserstadion bei einem Flutlichtspiel und einem 1:0 Traumtor von Marco Grüll, hattest du nicht Wolfsburg-Vibes?
Doch, natürlich. Und genau deswegen kotze ich. Weil
das tut aber weh.
Du erinnerst dich, Vereinsfarben Wolfsburg auch grün-weiß. Man konnte gar nicht anders. Wenn man in diesem Stadion von Wolfsburg, wir beiden Hübschen wissen, wovon wir reden, schon mal irgendwie ein Tor von Wolfsburg live miterlebt hat, dann ist der Begriff oder die Redewendung, da musste ich aber die Kotze runterschlucken, unter anderem auch deswegen extrem zutreffend. Und ja, was kann ich sagen? Ich hatte es schon im Vorfeld, hatte ich es schon beschworen, wehe, ihr macht das. Aber ich habe mir danach die Stimmen und die Interviews, die Deichstube ja traditionell einsammelt nach den Werder-Spielen auf dem Vorplatz von den Besowskis, die da rumrennen. Also es sind ja nicht nur Besowskis, aber ein paar.
Leute wie du und ich, würde ich sagen.
Leute wie du und ich, mit dem Unterschied, die waren begeistert von der Lichtshow.
Ja, okay.
Die waren begeistert.
Ja, und dann bist du als guter Demokrat, akzeptierst dann die erste Meinungsumfrage.
Ja, oder ich setze Himmel und Hölle in Bewegung, bei Werder mit einer Petition zu erwirken, dass das alte Flutlicht wieder eingeschaltet wird.
So. Petitionen sind ja schwer.
Aber, ansonsten war es schön.
Ja, okay, aber ich meine, okay, dieser Zwischenfall, sage ich mal, hat das dann offenbar doch ein bisschen überschattet, wenn du das als erstes erzählst.
Im wahrsten Sinne des Wortes,
Erstmal natürlich, bitte, was für eine Explosion bei diesem Tor von Marco Grüll. Was ich ja am meisten geliebt habe, und das kam dann in den Zeitlupen oft gar nicht mehr richtig rüber, war ja auch noch dieses satte Alu-Geräusch, wie der Ball dann an die Unterkante, hätte ich fast gesagt, die sind ja rund mittlerweile, wieder dagegen knallt. Und ich liebe dieses Geräusch Pfosten rein.
Du, kann ich dir aus Erfahrung sagen, klingt in live noch geiler.
Oh, ey Mann, und das war wirklich, also das war so, das ist... Da bin ich Ohrenmensch, ne? Das ist wirklich so ein sexy Geräusch.
Ja.
Und da musst du doch
Traum war ich auch. Schöne Grüße an meinen lieben Stadionkumpel Jensen. Der war zu dem Zeitpunkt auf Klo. Der Arme. Kam wieder und er wurde von mir mit Tränen in den Augen empfangen. Ich sagte, ein Traumtor.
Ja.
Und das war es in der Tat auch. Ich schon wieder den Marco Grüll-Fluch angesetzt hatte, als er vielversprechend in den Strafraum eindrang, um dann je abzustoppen und nach innen zu ziehen. Und ich dachte so, aber er hat mich mal wieder eines Besseren belehrt und der Rest war Freude.
Ja, gut, er meinte, sein rechter Fuß ist eigentlich besser, aber... Gut, war jetzt nicht so schlecht. Ja gut, okay, ich nehme an, dass mit den Tränen hat er sich dann schnell geändert, als du das erzählt hattest. Dann fing vermutlich Jensen an zu weinen, dass er da gerade...
Ja, allerdings mussten wir noch abwarten, ob die Abseitsprüfung, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, ob die positiv verlief. Und erst danach, dann wieder mal wieder mit 2,5 Minuten Zeitverzögerung, aber dann war der Rest Freude, ja, das stimmt.
Ja, und man muss ja zur Entschuldigung sagen, auch wenn 2,5 Minuten immer noch viel zu lange sind, im Name meines Sexvideos.
Zwei Minuten sind eine lange Zeit.
Aber ja, das kann einem sehr lange vorkommen. Ja. Aber dass das natürlich auch super eng war. Ne? Ja. So, und Marco Grill ja auch selber meinte, er konnte zuerst gar nicht richtig ausflippen.
Ja.
Wobei, Klammer auf, die Frage ist, ob er das wirklich jemals konnte.
Konnte, ja. Genau.
Ja. Klammer zu, was kein Vorwurf ist. Ja. Aber weil er selber dachte, dass er im Abseits steht. Und das war ja wirklich so knapp. Und ja, wer sich dann richtig aufgeregt hat, war Baumgart. Das ging dann ja wirklich, also ich glaube, der sitzt immer noch und schüttelt den Kopf irgendwo in der letzten Reihe im Bus und sagt, ich glaube, das kann nicht sein. Das kann nicht
alles
sein.
Alles läuft gegen uns.
War natürlich super eng, ja, und auch dazu können wir gleich nochmal was sagen. Es lief auch einiges gegen die, ohne dass es jetzt irgendwie, ja, ohne dass man jetzt irgendjemandem irgendwas vorwerfen könnte. Aber so oder so. Das ist natürlich das eine, der eine Wow-Moment. Auch schon muss man sagen, von Sugawara, geiler Pass. Geiler Pass, ne, womit er ja wirklich, also ja, den Gegner, also die halbe Mannschaft von Union überspielt.
Ja, und auch einstudiert, ne? Also
ja,
das sind ja diese Tiefenläufe, die da immer wieder für Gefahr sorgen sollen eigentlich.
Und es sind dann genau diese Halbräume, ne, von denen wir immer labern. Aber gut, das hat hingehauen. Und dann meintest du ja vorher, das war das Zweite, wonach ich dich stadionmäßig fragen wollte, meintest du ja Boniface in der Startelf.
Ja.
Und ich bin live dabei. Ich sehe ihn kommen.
Ja, ja, genau. Ja.
Wie war das?
Ja, erster Gedanke war ehrlicherweise, jetzt bin ich ja mal gespannt. Auf der anderen Seite hatte Steffen ja auch mehrfach im Vorfeld schon betont, irgendwie, also ich mache hier gibt's keine Extrawürste, und wenn ich Leute in die Startelf stelle, dann bin ich auch der Meinung, dass die bereit sind. So, und ich muss dir sagen, er hat mich gleich auf mehreren Ebenen erstens abgeholt und zweitens eines Besseren belehrt, beziehungsweise mich wirklich in die Erleichterung getrieben.
Ja.
Denn für mich eine bemerkenswerte Leistung, und das, obwohl er jetzt gar nicht keine direkte Torbeteiligung hatte, fand ihn wirklich, wirklich gut. Also gerade fand ich, dass er das in der ersten Halbzeit sehr intelligent gemacht hat, ne? Weil er hat für seine Position sich immer wieder tief fallen lassen, hat trotz seiner Fitness, ganz kurz nur den Satz, trotz seiner Fitnessprobleme hat er sich ein ums andere Mal gegen diese wirklich robusten Defensivspieler von Union immer wieder gut aufdrehen können mit guten Bewegungen. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Und wenn der noch irgendwie wieder ein bisschen mehr Wucht kriegt, also und mit Wucht im Sinne von Dynamik und nicht im Sinne von Körpermasse, dann glaube ich wirklich, dass das noch was werden kann. Denn ich glaube, mit diesem Spiel haben wir jetzt dieses Rumgeunke mit, oh, hoffentlich wird das kein zweiter Kater, endgültig abgeräumt.
Ja, also wie gesagt, also davon war ich eh schon weg nach den ersten Kurzauftritten und auch nach seiner eindeutigen Zeichen, dass er halt will, ne? Aber ich wollte dir auch eben gar nicht reingrätschen, ich wollte nur eine Frage stellen, ne? Und da warst du dann aber eh schon dabei. Wenn man die Spiele sieht und auch vorher, ne? Ginma hat da vorne drin gespielt, Schmied, Grüll hat da vorne drin schon gespielt. Wie hat sich die Statik denn verändert? 2-1 Frankfurt, kurz vor Schluss.
Oh echt? Hui. Hm. Okay. Also man muss auf jeden Fall einmal festhalten, und da kannst du einfach, das kannst du nicht lernen.
Absolut.
Das ist vielleicht auch, wir schalten jetzt live zum Spielkommentar von Thomas Kuhlmann. Das kann man nicht lernen, und das ist dann vielleicht auch eine Sache, die er sich in seiner Leverkusen-Saison zum Beispiel erarbeitet hat, aber alleine Anwesenheit ist schon ein Faktor bei dem.
Präsenz ist krass, ne? Finde ich auch.
Ja, und aber auch eben die Art und Weise, wie Spieler mit dem umgehen, also Gegenspieler mit dem umgehen. Und das hast du bei Grüll nicht, das hast du bei Ginma nicht, da ist einfach eine Tonne Respekt vor dem. Und mal abgesehen davon, dass einfach auch so gestandene Spieler wie Khedira oder Grote oder so an dem abprallen, ne?
Ja.
Und das ist halt schon, das ist schon nochmal ein anderer Schnack. Und man muss dann auch sagen, es hat mir auch komplett den Zahn gezogen mit dem Fragezeichen, ob er denn wirklich so im Team drin ist. Der ist komplett akzeptiert. Und dazu passt auch die Anekdote, dass Steffen erzählt hat, er habe vor dem Spiel sich auch in der Mannschaft umgehört.
Ja.
Und die haben ihm halt durch die Bank weg alle gesagt, lass den spielen.
Ja.
So, und das ist ja dann wirklich eine Nachricht an Boni, eine Nachricht an das Team selbst, dass Steffen sich die Info von denen holt, Ja, und das kann, glaube ich, eine total Team Spirit befördernde Maßnahme gewesen sein.
Ja, und ja nicht nur das, nicht nur vom Team Spirit her, ne, sondern deswegen fragte ich nach der Statik, ne, denn die Spieler, die Steffen gefragt hat, haben ja nicht aus Sympathie geantwortet, ne, sondern die fragen ja, macht uns das beruflich erfolgreicher, ne, gibt er uns neue Möglichkeiten, wenn wir den drin haben, und deswegen fragte ich eben nach der Statik, ne. Ich finde, man hat total krasse Unterschiede gesehen. Ne, dass zum Beispiel auch mal langgeschlagene Bälle, die auch mal nötig waren, ne, und die wir gegen Heidenheim und St. Pauli auch hatten, die aber selten ankamen, wurden deutlich häufiger festgemacht mit ihm.
Ja.
Ne, und was du halt meintest mit dieser Präsenz vorne in der Mitte, ne, und auch gut, also mir war er fast immer noch zu wenig, also er war für mich fast immer noch zu viel unterwegs, gerade am Anfang.
Ja.
Ne, aber gerade diesen Respekt, wie der Gegner steht, ne, und wie immer zumindest anderthalb Leute den Fokus auf ihn haben müssen, genau. Oder sie meinen, sie müssen es haben. Ne? Und dann hat er sich natürlich auch gleich in der ersten Halbzeit, hat er auch gleich nochmal eine Marke gesetzt mit diesem geilen Solo durchs Mittelfeld, wo er den Ball behauptet, ne? Und ich glaube, das war die Szene, wo du meintest, Khedira, wo er den mit dem Arsch abschüttelt und ich glaube auch noch einen zweiten Spieler einfach stehen lässt.
Und mit Ball dann kreuzt, ne?
Ja.
Und so den Spieler abhängt, ja, das meine ich. Und er hat sich auch ein ums andere Mal immer so leicht nach links und nach rechts rausfallen lassen.
Ja.
Und dadurch halt eben Räume in der Mitte geschaffen, weil ihm die Spieler einfach folgen, ja, und an ihm dranbleiben. Ja. Und er hat halt eben vor allem auch diesen das war dann, glaube ich, schon zweite Halbzeit, wie er Berg abläuft.
Ja, das war auch, das ganze Stadion steht.
Ja, genau.
Ja. Wirklich so geil. Allerdings auch eine Szene, ne, wir sprachen eben über Schiedsrichter-Details, ne? So, er gibt auch Schiris, die das pfeifen.
Ne? Ja, ja,
so. Okay. Aber macht nichts, ne? Es war genau das richtige Signal und an Union, ans Stadion, ans Team.
Ja.
Ne? War irgendwie so eine stellvertretende Situation irgendwie, mit der er. Ja, keine Ahnung, ne? So ja.
Und der Schiri ist da in seiner Nier geblieben, ne?
Die letzten Schiri zwei hat viel laufen lassen. Hat.
Ja.
Ja, der Schiri hat viel laufen lassen.
Genau.
Was zum Beispiel auch Koulibaly, ne? Hätte, also da war auch echt, da hatte ich ganz große Angst vor Gelb-Rot.
Ja.
In der zweiten Halbzeit war das, ne?
Ja.
Da ist Berg an ihm vorbei. Er hatte schon Gelb, auch wegen einem taktischen Foul und zieht ihn nochmal.
Mhm.
Und da hat er so viel Glück.
Ja.
Ja. Und okay. Gut, Schiri hat eh viel laufen lassen, muss man sagen.
Ja, genau. Ja. Genau, und bester Schlussstrich oder bestes Fazit um den Einsatz von Boniface ist dann halt eben auch die Reaktion des Stadions, als er ausgewechselt wird, ne? Standing Ovations.
Ja.
So.
Ja, war das so?
Ja, Standing Ovations und wirklich laut seinen Namen gerufen. Und er hat sich dann halt eben auch klatschend ins Rund bedankt. Und es war eine sehr wholesome Szene. Und Boni hat sich danach ja dann auch in den Interviews geäußert, meint so, die Fans haben uns so einen Push gegeben und genau das brauchen wir als Team und so. Also der macht gerade relativ viel richtig. Und wenn er das jetzt nicht mit dem Arsch wieder einreißt, dann wird das noch eine sehr herzliche Beziehung.
Ey, wird er nicht, will er nicht.
Ja, genau.
Wir haben da jetzt wirklich sehr, sehr strenge Maßstäbe und Kriterien immer bei ihm angelegt. Vielleicht auch mit diesem Cater-Trauma oder einfach, weil das ja irgendwie Own Your Stigma scheinbar so eine Leidenschaft ist, sich selbst zu zerstören, wenn es mal zu gut läuft.
Ja.
Aber ich meine, spätestens da hat man es doch gesehen. Ne? Und glaube ich, der am häufigsten zitierte Satz, hätte ich nicht gedacht, dass er so lange durchhält. Auch das, ne, klar, musste gesagt werden, 85 Minuten, ey, und das ja, wie gesagt, er war viel unterwegs, hat viele Zweikämpfe geführt, hat auch wirklich eine gute Zweikampfbilanz für einen Stürmer, ne, und er hatte ja da jetzt auch keine Laufkundschaft um sich rum, ne, sondern musste ja ständig körperlich sich behaupten gegen Döki und so und Union Berlin, die ja fast nur hinten drin standen, können wir auch gleich nochmal drauf gucken, wie ausgereizt Union Berlin irgendwie spielerisch ist.
Ja.
Ne? Und wie sehr man irgendwie das Gefühl hat, wir nicht Ja, so, was einem ja auch noch ein gutes Gefühl gab, ne? Ja. Ja,
mit Mit ausgereizt meinst du sozusagen am Limit schon leistungstechnisch?
Ja, also spielerisch, ne? Was ja. Auch die Spielidee angeht. Du hast ja gesehen, Union Berlin hat ja echt ganz gut angefangen und auch da haben wir wieder ein bisschen Matchglück gehabt, muss man sagen. Mhm. Ne? Die hatten auch so 2-3 Chancen und wir mussten uns erstmal sortieren so und auch da hat man gesehen, wie wichtig Sennelin wieder war, ne? Um das Ganze zu sortieren, dass Amos Pieper die Leistung von letzter Woche auch kein Zufall war. Ja. Ne, mit Abstand die besten Statistiken in der Defensive gehabt. Ja. Jetzt, worauf wollte ich jetzt hinaus?
Also ich vermute mal, dass Linen dem Ganzen wieder Stabilität gegeben hat. In die Richtung hast du zumindest gestartet.
Ja,
egal. Das wäre jetzt aber ohnehin meine nächste Frage an dich auch gewesen, ne? Denn jetzt das hat man ja nicht nur an Linen gesehen, sondern ich fand zum Beispiel auch an Friedl hat man es gesehen. Ah. Ne?
Ja.
Weißt du wieder?
Ja, genau. Dass die spielerisch am Limit sind.
Ach so, okay. Ne?
Da war ich hängen geblieben. Ja. Genau, und das hat man vor allem daran gesehen, dass als dann Ilic raus musste, ne? ihr Go-To-Guy
früh schon, ja, genau.
Vorne drin, ja, irgendwie wegen Magen-Darm und so. Also auch eine Situation für ihn, die ich mir sehr, sehr unangenehm vorstelle auf dem Platz. Aber danach wussten sie ja gar nicht mehr, wie sie nach vorne kommen sollten.
Ja, ne?
Also das Spiel war immer irgendwie Ball auf Ilic und der behauptet den, sichert den oder verlängert den und dann hoffen, dass man irgendwie Birky ins Laufen bekommt.
Ja.
Und ohne Ilic hat das, also ging bei denen ja nach vorne nichts mehr.
Gar nichts mehr.
Und, ja, genau. Und die haben wirklich nur noch gemauert und hatten ja, glaube ich, in der zweiten Halbzeit keine einzige Chance mehr. Und während wir da ja schon mehrere Optionen hatten, ja, jetzt mit Boniface noch eine neue dazu bekommen haben in unserem Aufbauspiel und man ja auch nicht vergessen darf, dass wir ja auch noch spielerisch nicht am Ende sind, weil wir ja immer noch mit Friedl als Linksverteidiger, der ja irgendwie so gut wie gar nicht mit nach vorne geht, gut so, ja, Klammer zu, aber ja auch relativ ausrechenbar waren, weil wir halt fast nur über rechts kamen. Ne? Ja. Und dann als weitere Option jetzt Boniface mit dazu bekommen hatten in diesem Spiel. So, und wenn man sich dann aber vorstellt, dass wir dann, wenn dann irgendwann auch nochmal ein Agu wieder fit ist, links vorne, ne, dass wir da noch, glaube ich, wir noch viel mehr spielerisches Potenzial
haben. Und ich fand jetzt auch, das muss eigentlich auch eine der Quintessenzen dieses Spiels sein. Also wir haben uns mit dem gerade auch, was wir zur Verfügung haben, fand ich, defensiv haben wir uns echt entwickelt in Rekordzeit. Das war einfach, ich meine, klar, Union hat nicht viel gemacht, ne? Aber das lag ja auch an der Art und Weise, wie wir standen.
Ja.
Ne? Wir haben die Druckphase am Anfang überstanden, ohne dass da irgendwie ganz groß was jetzt in der Verlosung gewesen wäre. Friedl hat sich ausschließlich darauf konzentriert, Berg zu zerstören.
Ja.
So, und hat halt nach vorne auch gar keine Ambitionen gehabt.
Ja, richtig.
Koulibaly hat wieder ein absolut souveränes Spiel gemacht.
Ja.
Also ohne größere Fehler. Ein Fehlpass hat er in der ersten Halbzeit dabei, oder in der zweiten Halbzeit?
In der ersten, glaube ich, schon.
In der ersten zum Haare raufen, aber selbst daraus ist jetzt nichts wirklich Brenzliches entstanden.
Ja.
Also darauf kann man aufbauen und zur Wahrheit gehört dann auch, Starkey ist wieder da, hat schon ein paar Minuten gekriegt gegen Union.
Ja.
Und habe jetzt heute gelesen.
Malatini kam auch noch rein, ne?
Genau, Malatini kam auch noch rein. Und habe jetzt heute nochmal wieder gelesen, Schmidt hat jetzt auch wieder anteilig mit der Mannschaft trainiert. Also hoffentlich lichtet sich das jetzt langsam wieder.
Ja. Ja, dann kriegen wir in der Abwehr fast schon ein Luxusproblem, ne? Bei der Gelegenheit, Asche auf mein Haupt, ich hatte ja gesagt, oh, Friedl nochmal links. Ja, ne, du hast es vorher gesagt, bei Radio die Aufstellung und war in dem Fall die richtige Entscheidung, aber genau wie du sagst, ne, und schließt ja auch an das, was ich meine, ne, dadurch waren wir natürlich taktisch relativ ausrechenbar und haben trotzdem aber immer den spielerischen Ansatz gesucht, ne, so viel zum Thema, dass da noch Potenzial ist und dass man schon ein bisschen Fantasie kriegt, ne, wie der Horstball dann irgendwann mal in Perfektion aussehen könnte. Ja, Friedl, ich glaube, die größte Defensivleistung war, dass Birky ja nicht einmal ins Laufen kam, so richtig. Einmal
gab es
eine Szene ganz zu Anfang, ne? Wo er ihn dann abschließt ans Außennetz, glaube ich, ne?
Mio hält ihn. Mio hält den, Mio aber der wäre auch so nicht reingegangen. Ja.
Genau, der kommt auf die kurze Ecke, ne?
Ja, genau.
So. Aber ansonsten, ja, abgemeldet. Auch Köhn, ne? Auch der andere Ex-Veteraner, Köhn Texas King, auch ausgewechselt, weil er, ne? Und er war dann praktisch die Schwachstelle, die sich Werder rausgesucht hat, hinten links bei denen.
Ja.
Also auch da kann man sagen, Horst Held 1,8 Millionen für Berkey pro Jahr, 3 Jahre.
Ja.
Nehmt ihn.
Ja, also und Puertas, das hat nicht gespielt, war fit, hat nicht gespielt, hat glaube ich auch hinten raus nur nochmal 5 bis 10 Minuten gekriegt.
Ja. Ja, und ist vielleicht diesem Keep It Simple zum Opfer gefallen, ne?
Ja.
Denn das könnte schon sein, dass das vielleicht auch so ein bisschen das war, wo auch Horst meinte, vielleicht brauche ich da ein bisschen Stabilität, wenn Friedel hinten links und dann nehme ich halt das alte eingespielte Dreieck aus der Mitte, das heißt Schmiedi wieder auf der 10.
Ja.
Ne? Und Stay, der sich auch, ja, der auch viel defensiv machen musste.
Ja. Auch noch eine gute Abschlusschance hatte, aber komplett verzieht in der ersten Halbzeit.
Ja. Und es gab halt auch Keep It Simple eine klare 9 mit Boniface,
ja,
ne? Genau. Was dir halt auch Möglichkeiten gibt irgendwie. Und auch Ironie der Geschichte, dass sich durch Boniface Startelf-Einsatz jetzt auch die Chancen für Kicke Top wieder erhöht haben.
Ja, genau, ne? Der dann ja auch kam, ja genau.
Richtig, ne? Und nicht, und das lag halt daran, dass Boniface gespielt hat, Keep It Simple, dass du dann so einen ähnlichen Spielertypen wieder vorne drin haben wolltest, um halt die Statik beizubehalten und vielleicht auch wegen Kopfballstärke dann am Ende, ne, gegen Union und so. Ja. Aber viele positive Geschichten.
Ja, und vor allem, und das wäre jetzt auch meine Frage an dich nochmal gewesen, Grölli kommt über außen viel mehr zur Geltung, oder?
Ja.
Also hat für mich Duracell-Häschen für mich ein bärenstarkes Spiel rein läuferisch und kämpferisch gemacht. Er treibt mich manchmal noch zur Weißglut mit seiner Passungenauigkeit. Aber wer solche Tore macht,
ja,
bringt den Sieger zum Schweigen.
Und, ja. Und ist jetzt auch schon das zweite Tor im zweiten Spiel, vielleicht doch alles gar kein Zufall. Ja, und auch solche Spieler profitieren natürlich von einem Boniface vorne drin, ne? Der halt die Räume schafft, der entgegenkommt und so weiter. Und dadurch bekommen halt Spieler wie Gröll mehr Platz und ja, davon leben die halt auch, ne?
Ja, aber wir müssen aber auch festhalten, ne? Also durch Boniface auf dem Platz hast du natürlich praktisch einen Mann weniger am Anlaufen, ne? Und das nehmen sie klaglos hin, wissend, was er dann auf der anderen Seite im Offensivspiel eben für eine zusätzliche Option ist, ne?
Ja.
Und das hast du halt gesehen, also Gröll hat wirklich im Pressing, hat sich den Arsch aufgerissen, ne? So im Anlaufen und da musste er eine deutlich breitere Fläche in der gegnerischen Hälfte abdecken und ablaufen. Also ich fand Grölli stark und hat sich dann wirklich mit dem Tor belohnt und das Tor war ein Traumtor, ey.
Ja.
Alter. Geiler Typ.
Geiler Typ. Und wer weiß, vielleicht hängt er jetzt gerade im Kreißsaal rum.
Ja, ich wollte gerade sagen, er war heute beim Training schon entschuldigt, habe ich gelesen.
Ja, wir sagen, also wer das mal erlebt hat, toi, toi, toi.
Ja, genau.
Toi, 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 genau. Ja, Mann, ist doch jetzt wirklich auch eine Bilanz unserer sogenannten Augenhöhewochen, ne? Die jetzt begonnen hatten. Ja, geht die Saison jetzt richtig los, ne? Mit St. Pauli, Heidenheim und Union. 7 Punkte.
7 Punkte, wollte ich gerade sagen. 7 Punkte ist schon, also so hatten wir es uns erhofft, ne?
Ja, 2-0 und ja, vielleicht ein guter Moment, um den Titel zu erklären. Earning by doing.
Ich war
selber ein bisschen unsicher, aber du fandst den ganz gut.
Ich fand ihn sofort gut, weil beides passt, das Earning by Doing und dann natürlich auch das, wo es eigentlich herkommt, nämlich Learning by Doing.
Ja.
Und das passt perfekt. Es ist halt quasi Erfolge einsammeln in einem Prozess, der noch mitten am Laufen ist, ne?
Dass wir da jetzt die Punkte schon mitnehmen, irgendwie mitten in diesem Lernprozess. Und wie gesagt, sagen es nochmal, da kommen auch noch Rückschläge, ne? Wer weiß, da Spiele, wo man das dann alles nicht mehr versteht. Aber so fühlt sich Steffen Baumgart auch gerade. Ne? meinte er auch bei der Pressekonferenz, wo er immer noch auf 180 war. Und so gleiche Höhe und gleiche Höhe mit dem Tor. Und so, ich meine, war nicht gleiche Höhe, war doch immer im Zweifel für den Angreifer sowieso.
Ja, genau das.
Aber gut, auch da war er bei Übersprungszeiten und meinte, wir müssen solche Spiele auf Augen dann auch mal ziehen und so. Ja, und dass wir das tun jetzt. Und St. Pauli war auch so, in Heidenheim auch, gab es viel Verbesserungsbedarf und trotzdem nehmen wir immerhin einen Punkt mit. Also, können wir hochzufrieden sein?
Ja, so wie Herr Baumgart klangen wir in den letzten zwei Jahren auch schmerzhaft oft.
Richtig.
So, und jetzt haben wir auch noch zwei Spiele, da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt als nächstes erstmal in Mainz am Wochenende, da habe ich ehrlicherweise gar kein Gefühl, aber danach kommt ja auch noch Wolfsburg.
Ja.
Die ja jetzt gerade gegen Holstein Kiel rausgeflogen sind vor ein paar Minuten.
Ja.
Und also das wird interessant.
Kollege baut sich gerade auf mit zwei Becker-Fäusten, Dortmund-Fan.
Ja.
Die haben gerade das Elfmeterschießen gewonnen.
Ah, okay. Dann herzlichen Glückwunsch, Dortmund.
Ja, Mainz spielt morgen dann Pokal, ne? Also das wäre dann ja sozusagen der nächste Gegner, bei dem du kein Gefühl hast. Eigentlich so, was die Statistik und ist ja Mainz eigentlich eher so Schublade Lieblingsgegner. Genau. Da haben wir eigentlich immer gut gespielt.
Ich meine, die letzten fünf Spiele haben wir nicht verloren gegen die.
Ja, und ich meine, ich kann mich auch erinnern, dass wir, dass das immer so Skandal, also so beißen, kratzen, Haare ziehen Spiele waren.
Ja.
Ich meine, was sich da schon dadurch erklärt, dass Dominik Kor Weideteile auf dem Platz stand noch. Aber da gab es immer rote Karten, Verletzte und wir haben auch häufig in Überzahl, habe ich jetzt auch nochmal eben nachgelesen. Ja. Das letzte Heimspiel gegen Mainz, da haben wir sogar zwei Platzverweise gehabt. Das war dieses Ding mit Stark, mit dem Einwurf.
Mit den Einwürfen, ach ja, stimmt.
Ja, auch völlig verrückt. Und bei dem anderen, das letzte Auswärtsspiel, haben wir auch 1-0 gewonnen, auch in Unterzahl.
Ja.
Da hatte Friedel wegen Notbremse.
Und da hat Duxchi das Tor gemacht, kann das sein?
Kann
Duxchi da nicht irgend so ein komisches...
Nee, kann sein, ja.
Kann ich aber auch falsch erinnern. Nee, sei es wie es ist.
Wer ist Duxchi?
Ja, genau. Das sind die besten Vorgeschichten für einen Siegertschen Jahrhundert-Jinx.
Ja.
Aber das, was du sagst, höre ich gerne und nehme ich wohlwollend zur Kenntnis.
Ja, ist jetzt aber auch nur Google-Recherche.
Ja, das ist die zuverlässigste derzeit.
Ja, und aus den Untiefen meines Hinterkopfs nochmal rausgekramt. Ja, Samstagnachmittag spielen wir schon, 15:30.
Ist eigentlich, am Freitag ist ja Reformationstag, also Feiertag. Ist da eigentlich ein Spiel am Freitag?
Ja, da ist ein Spiel, meine ich.
Also es ist einer von diesen Feiertagen, an denen wir trotzdem Fußball spielen dürfen.
Ja.
Sehr schön.
Ja. Es ist ja auch nur Feiertag im Norden, meine ich.
Ja, stimmt. Ne? Ja, du hast recht. Ja.
Das ist jetzt nichts irgendwie mit den Katholiken und so. Ist ja auch egal. Freitag ist frei. Und wir spielen Samstag. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Ne? Und ich sag's nochmal, Pokal aus Privileg. Mainz hat am Sonntag gespielt, 2-1 in Stuttgart verloren. Mhm. Mainz spielt morgen Mittwoch Pokal wieder gegen Stuttgart, was schon Sonntag, Mittwoch wenig Abstand ist. Und dann am Samstag ihr vielleicht härtestes Spiel der Vereinsgeschichte zu Hause gegen den glorreichen SV Werder Bremen.
Gegen den schier übermächtigen SV Werder Bremen.
Und haben dann am Mittwoch oder Donnerstag schon wieder Conference League. Also, und die gehen wirklich am Stock. Ihr bester Spieler, Johnny Burkhardt, schießt Tore für Eintracht Frankfurt mittlerweile.
Genau.
So, und das ist alles, die sind dünn besetzt und, ja, wie soll man sagen, überspielt vielleicht ein bisschen. Also, Thema, was wir ja gerne durch die Saison ziehen, wann spielt man gegen wen? Das könnte ein guter Moment für uns sein, jetzt auf Mainz zu treffen. Ja. Was dann Wolfsburg schon wieder anders aussehen könnte. Ne? Wenn die jetzt auch noch aus dem Pokal ausgeschieden sind, dann ist das ja so ein Klassiker. Er kriegt jetzt noch eine Chance, der neue Coach.
Ja, genau.
Wenn er jetzt nicht gewinnt, dann kommt der neue Trainer und dann kommen sie nach Bremen. Aber gut.
Gegen wen spielt Wolfsburg denn jetzt? Weißt du das?
Nee, ich bin gar kein Wolfsburg-Fan.
Oh, gegen Hoffenheim. Zu Hause gegen Hoffenheim. Am Sonntag.
Okay. Dabei fällt mir ein, das können wir noch kurz bei Hoffenheim, die Herren Aslani und Damar.
Ja, von denen habe ich schon mal gehört.
waren ja beide bei Horst Steffen in Elversberg. Horst Steffen war im aktuellen Sportstudio.
Ja.
Im ZDF und hat einen mega sympathischen Auftritt mal wieder hingelegt und mit kaputter Hüfte 2 an der Torwand immerhin gemacht. Es kam so auf seinen Stil zu sprechen und bla bla bla. Okay, also jetzt, da hat man jetzt als Werder-Fan wirklich nicht viel Neues, aber er wurde sogar sozusagen dem restlichen Deutschland mal vorgestellt am Samstagabend. Und dann spielten sie so eine Videobotschaft ein, unter anderem von Nick Woltemade.
Ja, ich habe davon gelesen, ja.
Irgendwo in England auf seinem goldenen Thron saß.
Ja, wirklich.
Ne? Und aus Elfenbeinbechern trank und sich nochmal bedankte und sagte, ohne Horst Steffen und erzählte er, wie er da zu Elversberg kam und Horst Steffen, dass erstmal irgendwie einige Sachen nicht gepasst haben und ihn erstmal rausgesetzt hat und und wie das dann aber so zwischenmenschlich und wie wollte man, also er wollte so ein bisschen transportieren, dass er halt nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich, dass ihm das wahnsinnig bei der Reifung zu einem echten Profi vorangebracht hätte, ne, dass Horst ihn vorangebracht hat. So.
Ja, guck ihn dir an, ne?
Ja, ey, und jetzt scheint er ganz talentierter Junge zu sein. Vielleicht schafft er den Durchbruch nochmal eines Tages. Und die Herren Aslani und Damar, die jetzt in Hoffenheim wieder beide sind, wurden auch, ne? Und ey, was Damar dann sagte, so, ja, ey, Horst, das ist mein Papa, meinte er. Ja, krass, das ist mein Papa. Ich erzähle eine Geschichte, meinte er. Wir hatten ein Spiel, 18:30, und ich wollte morgens heiraten.
Ja.
Hatte 10 Uhr Termin Standesamt. Ne? Und fragt dann, Papa, ist das okay? Kann ich später kommen? Ich wollte heiraten, ich habe Standesamttermin. Und Papa hat das erlaubt und dann hat er mich abends auch gebracht von Anfang an. Ein Tor, ein Assist.
Ja, geiler Typ.
So, und dann schalten sie wieder zurück und auch Aslani wirklich in den höchsten Tönen. Und merkt das so richtig, wie Horst so feuchte Augen bekam kurz und so. Also wirklich ein richtig schöner, runder Auftritt irgendwie.
Und das lieben wir doch.
Ja, ja, also wir sind so ein bisschen
kuschelig. Wenn unser Papa-Komplex wieder bespielt wird.
Ja.
Ja. Ja. Wenn damit ich
einmal so angeguckt hätte.
Ja, genau.
Nein, also das war schon alles.
Wie wir beiden vor jeder Pressekonferenz Händchen halten, vor dem Rechner sitzen und Tränen in den Augen haben.
Ja, aber das scheint schon dieser ganze Strukturwandel irgendwie, das Habitat Horst, es scheint irgendwie bis jetzt aufzugehen.
Ja, naja, und das führt uns ja dann zwangsläufig auch nochmal zum Blick auf Mainz. Ich als, du weißt ja, gefährliches Halbwissen und Luxus- und Edelfan, der sich eigentlich nur um die Qualität der Bratwurst und des Bieres im Weserstadion kümmert.
Ja.
Was haben wir denn zu erwarten? Schlagbar? Würdest du schon sagen, oder?
Auf jeden Fall schlagbar. Auf jeden Fall schlagbar, aber natürlich auch so ein bisschen angeschlagener Boxer-Moment bei Mainz. Ne? Mhm. Also, dass so diese Bo Henriksen-Mannschaften, dass die irgendwie, keine Ahnung, ähnlich wie Heidenheim, so eine Wucht entfachen können, ne? Und einen dann auch so versuchen aufzufressen, so wie sie es in der letzten Saison ja mit vielen Gegnern geschafft haben. Wir sprachen ja drüber, ne? Auch so mit Leuten wie Sano und so, ne? Die da in der Defensive wirklich, also ein Wahnsinnspensum abreißen. Das können die schon, aber wie gesagt, im Vergleich zur letzten Saison, ne, da waren die halt jede Woche frisch und haben gegen Gegner gespielt, die mit sich zu kämpfen haben. Und jetzt sind die so ein bisschen in, ich sag mal, unsicheren Gewässern. Ein bisschen überspielt und ein bisschen am Limit und ein bisschen, sie ziehen die Spiele nicht mehr, ne, die sie letztes Jahr gezogen haben, also das Matchglück, das Werder jetzt zum Beispiel gerade hat, ne, das fehlt ihnen so ein bisschen. Vieles konzentriert sich auf Amiri und ihnen fehlt der Burkhardt da vorne. Ja. Die haben dann ja als Ersatz für 10 Millionen Hollerbach geholt, der jetzt auch noch verletzt war und auch noch nichts gerissen hat und so. Ja,
was ist denn mit Viper?
Viper, da gab es ja auch dieses Drama. Ich glaube, das habe ich auch mal vor ein paar Wochen erzählt, wie viel Geld ich da bei Kickbase versenkt habe mit Nelson Viper. Der spielt da jetzt wieder, aber ist auch noch nicht so richtig wieder im Tritt.
Mhm.
Also angeschlagener Boxer, ja, aber ich glaube schon durchaus
machbar. Ja, aber Bo Henriksen-Teams sind gerade zu Hause in solchen Situationen immer Wundertüte und ja. Das Stadion lässt sich halt relativ leicht anzünden. Das war gefühlt irgendwie immer ein Faktor, wenn wir da gespielt haben. Auch wenn wir immer gut ausgesehen haben, muss man dann ja ehrlicherweise auch sagen.
So. Ja.
Bin mal sehr gespannt.
Das stimmt, aber ja, können wir ja mal ein bisschen drüber schnacken. Ich glaube schon, dass man mit dem richtigen Matchplan da schon Ansätze findet, ne, bei Mainz. Die sind in ihrer Spielweise relativ ausrechenbar, relativ limitiert, so, aber ja, das, was sie können, können sie ganz gut oder konnten sie ganz gut, ne? Wenn das wieder aufgeht, dann sind die natürlich gefährlich. Aber ja, wie spielst du gegen die? Was denkst du?
Ja, ich würde zumindest erstmal sagen, wir sind ja bislang jetzt auch nicht als eine Powerplay-Mannschaft irgendwie in die Geschichte dieser Saison eingegangen.
Ja.
Deswegen, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das eine ziemlich zähe Angelegenheit wird.
Ja.
Was ich viel spannender finde, ehrlich gesagt, ist, wie Steffen das dann letzten Endes aufstellungstechnisch löst.
Ja.
Also ich könnte mir wirklich fast vorstellen, dass er sich diesem Faktor Boniface jetzt bis auf Weiteres erstmal bedienen wird, solange da nicht ein krasser Leistungseinbruch kommt.
Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, und das ist, müssen wir vielleicht auch ein bisschen anders denken als bei Ole Werner, dass personell und Matchplan, dass das viel mehr Hand in Hand geht. Ne? Also dass Horst viel mehr dann auch personelle auf seinen Matchplan anpasst, ne? Und nicht die individuelle Leistung, du bist jetzt vor dem und musst spielen, so wie das bei Ole Werner ja mehr war. Ne?
Ja.
So. Ich bin sicher, dass Boniface auch erstmal wieder starten wird. Also das kannst du ihm ja nicht erklären. Aus, ja. Also mit welchem Grund nimmst du ihn raus? Ne? Gerade wenn sich die Mannschaft auch vor dem letzten Spiel dafür ausspricht, ihn reinzunehmen und er dann so eine Leistung abruft, 84 Minuten durchhält und selber ja auch, merkst du ja auch, er ist, ne, was meinten wir immer, kleiner Junge im Körper eines Preisboxers, ne, er ja auch glücklich ist und solche Spieler wie Boniface das ja auch brauchen irgendwie, dieses ne, und jetzt dünner ich dich nochmal, weißt du? So, und das macht ihn ja erst so richtig, also ich bin sicher, dass der wieder spielt. Ja. Was halt aber bedeutet, und wenn du das als Mainz-Trainer aber weißt, musst du ja auch anders dein Team einstellen, als wenn du davon ausgehst, dass da vorne Schmied oder Gröll drinstehen.
Ja, wobei ich glaube, was ich mir halt gut vorstellen könnte, wäre, dass wir nochmal ein klareres 4-3-3 sehen würden gegen Mainz.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen. Weil ich glaube, wenn du in dieser Konstellation, also wenn du es noch ein bisschen klarer auf Boniface ausrichtest, ne, und dann halt eben wirklich mit zwei klaren Flügeln spielst, wobei das wären dann ja ein Bangula und Gröll. Also dann lass das mal ein bisschen Routine kriegen und ein bisschen Automatismen.
Ja.
Sexy.
Ja, sexy.
Sehr sexy.
Oh, ja, also wie gesagt, da geht was und ich hab auch ein gutes Gefühl. Und ich hab auch grundsätzlich auch schon vor dem Unionsspiel hat mir das auch ein gutes Gefühl gegeben, dass Horst Steffen erzählte, das war nach Heidenheim vielleicht die beste Trainingswoche.
Ja, genau, stimmt.
Die wir hier hatten. Weil, und wurde er gefragt, warum, und meinte, ja, weil die Spieler auch selber Bock hatten, selber gemerkt haben, dass bei Heidenheim, ne, dass sie so aufgefressen wurden in der ersten Halbzeit, daran lag, dass alles noch zu lange dauerte, ne, die Abläufe und so, und dass sie daran viel gearbeitet haben und da auch richtig Bock drauf hatten, das zu verbessern und sich gesagt haben, so lassen wir uns nicht mehr den Schneid abkaufen irgendwie. Und klar, plus die Rückkehr von Senne Linen dann gegen Union, plus die Rückkehr Keep It Simple, ne, also erstmal Puertas draußen zu lassen, statt ihn wieder irgendwo einzubauen, was überhaupt nicht negativ gemeint ist, ne, sondern vielleicht genau dieser.
Für Puertas wird es, glaube ich, jetzt erstmal schwer, ne?
Kommt drauf an, denn auch da, wie gesagt, glaube ich, dass der gute, also dass es da viel vom Gegner abhängt, ne? Ob und wie er spielt. Aber wir können ja mal überlegen. Ich finde, wir haben jetzt bei Mainz auch durch die Rückkehr von Schmidt und auch durch die Rückkehr von Niklas Stark, der ja auch wieder fit ist.
Ja, deswegen wollte ich mir dir jetzt auf Rate die Aufstellung gucken, weil darüber habe ich gerade schon nachgedacht. Aber Schmidt, für Schmidt kommt es wahrscheinlich noch zu früh, das Spiel.
Okay, haben wir das schon?
Würde ich mal vermuten.
Hätten wir theoretisch aber schon das erste Personalpuzzle.
Ja, genau. Deswegen finde ich es so spannend.
Vielleicht noch einfach ist im Vergleich zu dem, dass wir in 3-4 Wochen vielleicht haben im Idealfall.
Ja, wobei, also die Vermutung oder den Hot Take, den ich jetzt habe, der würde auch schon eine ziemliche Umstellung bedingen. Guck doch mal auf die Viererkette. Wie würdest du sie denn, oder was glaubst du, wie Steffen sie aufstellt?
Genauso, wie sie jetzt gespielt hat.
Ja, das kann gut sein. Ich weiß nicht, wie experimentierfreudig er ist. Aber
warum?
Ich hänge halt immer noch an diesem Satz, den er vor dem Heidenheim-Spiel gesagt hat.
Ja.
Wo er meinte, Yuki kann auch links spielen.
Ja.
Ne? Und es gab eine Phase, da hast du dich vehement dafür stark gemacht, stark rechts spielen zu lassen. Also auch in
als
so einer Notsituation.
Als wir noch keinen Rechtsverteidiger hatten.
Ja, genau. Ja. Also auch in so einer Notsituation. Aber ja. Da hast du gesagt, das hat er schon gezeigt. Das kann der.
Ja.
So, ne? Deswegen, ich glaube ja ehrlicherweise, dass unsere Verteidigung wirklich mit Abstand am stärksten ist, wenn du mit Friedl und Koulibaly im Zentrum spielst. Ne?
Nimmst du deinen besten Verteidiger der letzten beiden Spiele? Also, die Daten, ne? Oder aber zumindest jetzt im letzten Spiel gegen Union war ja wirklich richtig. Also es ist schwer da jetzt irgendwas. Also
ja, ich glaube halt Friedl fand ich halt auf der linken Seite halt, er hat ja wirklich nur den Sicherheitsspieler gemacht, ne?
Ja.
Also du hast ja recht. Also es war dann ausrechenbarer, weil es nur offensiv nur über rechts ging. Und ich weiß einfach nicht, wie er das gewichtet.
Ja.
So, ne?
Ja, auf der anderen Seite, ne? Keep it simple und du spielst zu null.
Ja, das stimmt schon, ja.
Ich glaube, du kannst auch jetzt als Trainer noch gut verargumentieren, das so stehen zu lassen.
Ja, das stimmt.
Und
ja.
Zu sagen, nach den Verletzungen Schmidt und Stark, kommen die von der Bank beide.
Ja, ja, überzeugt. Hast mich überzeugt.
Erstmal könnte ich mir vorstellen.
Aber dann wird es ja schon spannend im Mittelfeld.
Ja.
Wobei, da wird es auch kein Experiment geben.
Ich glaube,
geben,
in dem Fall, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Mainz dieselbe Startelf sehen.
Mhm. Ja, wahrscheinlich stimmt es am Ende dann. Weil Gröll einfach durch sein Tor nicht rausnehmbar ist. Bangula ist aufgrund seiner individuellen Klasse gesetzt. Boniface hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja, und Gröll und Bangula sind auch gegen in dem Setting gegen Mainz, sind das geile Spieler. Also ja. Mainz spielt ja immer noch mit dieser Dreierkette mit Chor, Bell und Da Costa.
Ja.
Ja, die ich gefühlt irgendwie schon 1993 in mein Panini-Heft eingeklebt habe.
Ja, gefühlt, ja.
Aber irgendwie sind die halt immer noch da. Und dahinter ein Torwart, Zentner, der jetzt auch, ich sag mal, nicht zu den Besten gehört in der Bundesliga. Und dann spielen die mit Außenverteidigern, Wiedmer und so, also die jetzt halt auch nicht unbedingt so Sprinter Typen sind. Und da sind aber, glaube ich, Bangula und Gröll, wenn die in die Halbräume reinkommen und einen Boniface in der Mitte haben, der Arsch, also ich, das könnte unabhängig von Never Change the Winning Team und so, könnte das auch so einfach ein richtig gutes Setting sein.
Ich habe dich schon wieder komplett in die Delulu-Höhle gelockt.
Ja!
Mit einer Brotkrumenspur habe ich dich in meine Welt geholt.
Mich rein.
Ja, komplett in die Welt der grün-weißen, rosaroten Fanbrille.
Sehr gut. Ich bin so ein leichtes Opfer.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Ja.
Ich bin ehrlicherweise bei der Einschätzung der Aufstellung bin ich komplett bei dir.
Ja.
Und mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt vorsichtig, aber bestimmt final noch den Tipp von dir abfragen.
Ja, ich glaube auch an ein zähes Spiel. Ich bin, wie gesagt, ich überlege, was würde ich machen, being Bo Henriksen.
Ja. Ja.
So, und ich glaube, so, wie Mainz das Spiel gestalten will, davon hängt dann ganz viel ab vom Verlauf, weil wir müssen ja da erstmal nicht Harakiri spielen. Ne? So, wir können die ja erstmal in ihrer Unsicherheit, können wir die ja erstmal ein bisschen fordern, weißt du?
Ein bisschen zappeln lassen, ja.
Ja, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass nicht allzu viele Tore fallen und wir aber 2-0 gewinnen auswärts.
Ja, ich glaube auch an einen Sieg. Ich hätte es allerdings knapper getippt. Also ich glaube, dass die Partie Mainz-Werder 2-3 endet.
Okay, also doch mit mehr, ja, okay.
Ja.
Dann nochmal die klassische Frage vor jedem Dominik-Horspiel. Mehr Tore oder mehr rote Karten?
Ja, ja, in diesem Falle werden es, glaube ich, mehr Tore als rote Karten. Gehe stark von aus. Es sei denn, Dominik Kor kann 3 kriegen. Ja. Also das glaube ich wirklich.
Ihr Lieben, als Werder Bremen-Fans haben wir die Zeit, an einem Pokalabend einen Podcast aufzuzeichnen.
Ja. Wir Danke möchten bitte, hören. dass das wahrgenommen wird. Ja, ihr Lieben, kommt gut durch die Restwoche. Immerhin ist ein Feiertag dabei am Samstag, zumindest für die Norddeutschen. Ich habe ja gelernt, wir werden auch im Süden gehört, immer noch vollkommen surreal. Hier oben haben wir auf jeden Fall frei und deswegen ist die Woche kurz und demzufolge die Vorfreude etwas länger auf das Spiel in Mainz am Samstag. Ich glaube 15:30 ist Anpfiff. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, wir drücken die Daumen. Wie ihr gehört habt an den Tipps, sind sowohl Thomas als auch meine Wenigkeit optimistisch für das Spiel. Mhm. Und dann wäre es doch gelacht, wenn wir danach nicht sogar zumindest in der Tabelle an einem internationalen Platz kratzen.
Europapokal.
Ja, Europa-Pokal. Das wollte ich hören. Träumchen. In diesem Sinne, ihr Lieben, haut rein. Wir hören uns.
Macht's gut. Gute Woche, gutes Spiel. Danke fürs Hören.
Ciao.